Sie hören jetzt SWR 1 Leute als Podcast mit Wolfgang Heim.
Iris und Volker Westermann kommen aus der Nähe von Heidelberg. Sie sind seit fast 20 Jahren verheiratet, mit anderen Worten fast ein ganz normales Ehepaar, bis auf den Umstand, dass beide im Rollstuhl sitzen, weil sie die sogenannte Glasknochenkrankheit haben. Guten Morgen erstmal und herzlich willkommen.
Hallo und guten Morgen. Dankeschön.
Hallo. Wir fangen mit dem Wichtigsten an, Frau Westermann. Was macht Ihre Erkältung?
Ja, geht's. Meine Stimme habe ich noch ein bisschen verloren, aber ich fühle mich wieder besser. Und insofern freue ich mich hier
zu
sein.
Wobei die Stimme nicht schlecht kommt.
Okay, das klingt gut.
Ist die normalerweise etwas sanfter?
Die ist etwas sanfter, jetzt ist sie etwas rau. Ich weiß, ich klinge wie nach einer durchzechten Nacht. Ich schwöre, ich habe letzte Nacht keinen Alkohol getrunken.
Volker Westermann, wir zeichnen diese Sendung auf. Wir sitzen jetzt beieinander an einem Donnerstagmittag um kurz nach 13 Uhr. Wie aufwendig war die Fahrt hierher? Gab es irgendwie besondere Umstände? Mussten Sie, weil Sie ja nun beide auf den Rollstuhl angewiesen sind, besondere Dinge beachten?
Überhaupt nicht. Wir sind dann in unser Auto gestiegen. Unser Hund ist bei meinen Eltern untergekommen. Der wäre natürlich hier vielleicht jetzt nicht so richtig am Platz gewesen. Und dann sind wir losgefahren. Und bis auf den Umstand, dass wir halt durch Stuttgart mussten, war alles sehr einfach.
Diese Geschichte, mit dem Rollstuhl aus dem Haus zu gehen, ins Auto reinzukommen, dann irgendwann aus dem Auto wieder raus, vollkommen normal und Routine und Alltag?
Klar. Ja, für uns absolute Routine. Wir haben eine Rollstuhlverladevorrichtung am Auto. Ja. Also ein Rollstuhl kommt in den Kofferraum, einer kommt an die Seite. Das machen wir beide entweder gegenseitig oder einer macht beide Rollstühle. Das machen wir je nach Tagesfassung und dann klappt das gut.
Und der SWR dann wiederum ein großes Gebäude, behindertengerecht von dem, was Sie bisher mitbekommen
haben? Sehr gut, ja, wirklich prima. Und Rampen und ein bisschen manchmal etwas viel Teppich, wo man drüber rollen muss, was natürlich schwieriger ist, als über einen glatten Boden zu rollen.
Aber ansonsten Aufzüge, behindertengerechte oder rollstuhlgerechte WCs, alles wunderbar.
Ja. Bei Ihnen zu Hause auch alles bestens? Wie ist es mit den Höhen, also was Waschbecken angeht, was Herd angeht, was bestimmte Unterschränke, Unterbringungsmöglichkeiten angeht, Frau
Westermann?
Also
bei den Waschbecken haben wir alles auf unserer Höhe, also ich sag mal im Bereich der DIN-Norm, die tiefste DIN-Norm einfach genommen, dass wir gut drankommen, dass es aber auch für jemand, der läuft, nicht ganz unten ist, dass der sagt, oh, ich muss mich immer bücken. Andererseits setzt sich unsere Putzfrau zum Spülen hin, was sie gerade noch mal hervorgehoben hat, was sie auch ganz bequem findet. Wer hat schon den Luxus im Sitzen, das Spülbecken zu bedienen oder spülen zu können?
Also. Wie ist es mit dem Herd? Weil Volker Westermann, kochen ist ja nicht nur ein großes Hobby von Ihnen, sondern auch Teil Ihres Berufs. Kommen wir noch drauf im Laufe der Sendung. Wie hoch ist der Herd?
Wir haben eine Arbeitshöhe von 60 Zentimetern, also doch schon
tief.
Bisschen tiefer sogar als der Studiotisch hier.
Ja.
Und das ist für unsere Gäste auch immer eine witzige Herausforderung, die sich dann eben auch hinsetzen. Wir haben einen offenen Tresen zum Wohnzimmer hin, also die Gäste, die kommen, die sitzen dann mir gegenüber am Herd und schnibbeln, helfen und setzen sich dann auf kleine Barhocker.
Funktioniert.
Und sitzen da.
Hat sich aber noch nie jemand darüber beschwert.
Nein, also im Gegenteil.
Klappt gut.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.
Das Besondere an Ihrer Verbindung, beide haben Sie diese sogenannte Glasknochenkrankheit. Wir müssen, weil nicht alle Hörer wissen, was die Glasknochenkrankheit ist, vielleicht ein paar Sätze darüber verlieren.
Glasknochenkrankheit heißt einfach, dass die Knochen leicht brüchig sind, viel brüchiger als bei anderen Menschen. Es kann ein Kleinwuchs mit einhergehen, so wie es bei uns beiden der Fall ist. Dazu kommt dann häufig die Rollstuhlabhängigkeit, wie man medizinisch so schön sagt. Ja. Für uns ist es einfach, wir sind Rollstuhlfahrer, Punkt.
Okay.
Wir gehen nicht ohne Rollstuhl aus dem Haus, wir gehen nicht ohne Rollstuhl. Auch im Haus bewegen wir uns mit Rollstuhl. Das ist für uns aber einfach eine Sicherheit und ein schnelles und bequemes Fortbewegungsmittel.
Heißt das, Volker Westermann, gehen und stehen geht nicht?
Begrenzt, sehr begrenzt. Und ich habe über die Jahre eigentlich auch festgestellt, dass mir es im Rollstuhl einfach besser geht.
Ja.
Wir da auch beide sicherer sind. Und wenn ich jetzt stehen würde oder laufen würde und einkaufen würde, würde mich jeder übersehen. Und deshalb haben wir uns eigentlich auch beide bewusst für den Rollstuhl als sicheres Schiff sozusagen entschieden.
Und wenn man sitzt, kann man, kann man noch was auf den Schoß nehmen und so transportieren. Wenn ich laufe und dann am Ende noch Gehstützen habe, dann kann ich nichts mitnehmen. Da muss ich mir alles um den Hals hängen oder so. Da ist es einfach praktischer, was mitzunehmen.
War bei Ihnen beiden von Anfang an klar, also sprich von der Geburt an klar, dass Sie diese Krankheit haben? Oder wann ist das, wann hat sich das herausgestellt?
Bei mir ja, das war Gott sei Dank so, dass ich eine Steißlage war. Und daher per Kaiserschnitt auf die Welt gekommen bin. Eine normale Geburt hätte ich womöglich nicht überlebt. Und danach hat man eigentlich relativ schnell festgestellt, in den 70er Jahren war die Krankheit noch nicht so bekannt, festgestellt, dass da wohl was ist. Und dann kam man auch relativ bald drauf, dass das wohl Glasknochen sein müssen.
Iris, wie war das bei Ihnen?
Ich war eine normale Geburt, habe die auch gut überlebt. Meine Eltern haben mich mit nach Hause genommen, ganz normales Baby. Ich war auch relativ groß für die damalige Zeit. Als ich 5 Monate alt war, habe ich mir nachts beide Beine gebrochen und dann bin ich ins Krankenhaus und Beine geschient. Und nachdem der Gips dann abkam und man mir Beingips abnehmen, gleich wieder die Beine gebrochen. Und dann hat man gedacht, okay, oh, das kann ja jetzt nicht sein. Und dann hat man Nachforschung angestellt und dann eben festgestellt, dass da irgendwas nicht stimmt.
Also ich habe vor Jahren mal mit Suhal Soyan eine Sendung gemacht, eine Journalistin und Fernsehmoderatorin, und in Erinnerung geblieben ist mir, dass sie gesagt hat, sie hätte sich ihre Knochen circa 100 Mal gebrochen. Ist das eine besonders herausragende Zahl oder wie war es bei Ihnen beiden? Hat es irgendwie, haben Sie es gezählt? Hat es jemand anderes für Sie gezählt?
Ich denke, das ist leider ein trauriger Schnitt. Es gibt Leute, die haben sich noch viel häufiger die Knochen gebrochen. Wir sind, glaube ich, beide bei unter 100 Brüchen, haben aber auch irgendwann aufgehört zu zählen. Und also vor allen Dingen hat man viele so kleinere Blessuren, die man halt einfach dann aber nicht als kompletten Bruch zählen kann. Oder wir jetzt in unserem Fall.
Ich wollte gerade fragen, brechen Sie sich heute noch die Knochen oder ist es so, dass je älter man wird, desto weniger Probleme man damit hat.
Ist vielleicht auch einfach viel Glück dabei. Man sollte halt im besten Fall nicht aus dem Rollstuhl fallen. Ne?
Die Brüche, ist das immer, Frau Westermann, auch mit Schmerzen verbunden?
Ja. Die Schmerzen, wir werden ganz oft gefragt, sind die Schmerzen normal? Ja, die Schmerzen sind normal, wie bei jedem anderen auch. Und leider auch die Heilungszeit. Also so ein Bruch heilt bei uns leider nicht in 2 Wochen, sondern genau wie bei jedem anderen auch in 6 Wochen.
Als klar war, Sie sind auf die Welt gekommen und haben sich sehr früh die ersten Knochen gebrochen. Wie sind Ihre Eltern damit umgegangen? Haben die versucht, Ihnen ein möglichst normales Leben zu ermöglichen? Oder wie war das für Sie beide im Rückblick?
Auf jeden Fall haben die versucht, dass das Leben trotzdem ganz normal weitergeht. Meine Eltern hatten als erstes das große Ziel, dass ich in den normalen Kindergarten bei uns am Ort komme. Haben das auch geschafft, trotz einiger damaliger behördlicher Einwände. Trotzdem, wie gesagt, war es dann möglich, dass ich in den Kindergarten vor Ort ging und dann in die Grundschule auch. Zum Gymnasium musste ich dann leider in ein bisschen weiter entferntes Gymnasium. Da hat meine Mutter mich hingefahren. Damals war das halt noch nicht so, dass man die Alternative wäre halt immer gewesen, dass sie mich in eine spezielle Einrichtung oder eben mit Hilfe oder Integrationshelfer, wie das ja heute geht, das gab es damals halt einfach noch nicht. Da muss man schon froh sein, dass man überhaupt nicht in die sogenannte Sonderschule gehen musste.
Das heißt, Sie sind dann nach der Grundschule in ein Gymnasium gekommen?
Genau.
Mit anderen, und waren dann mit anderen körperbehinderten Kindern?
Nein, eben nicht.
Ein ganz normales Gymnasium.
Ich war die Einzige im Rollstuhl. Das Gymnasium war nur 10 Kilometer weg, weil es barrierefrei eben war. Gab es damals natürlich auch noch nicht. Also weil es einigermaßen Rollstuhl zugänglich war.
Wie war das für Sie damals?
Also jeder neue Schulanfang war natürlich schwierig, weil man natürlich immer erstmal die andere ist, die einfach angeguckt wird. Kinder sind ja auch nicht immer nett. Kinder können natürlich auch hänseln und sagen dann, was ist denn mit dir und so weiter. Da muss man immer erstmal wieder neue Aufklärungsarbeit leisten. Und ja, ich sitze halt im Rollstuhl und ihr müsst ein bisschen aufpassen, dass nicht mir ein Kind oder ein Ball oder irgendwas auf den Schoß fällt und so weiter. Aber wenn man das mal so geschafft hat im ersten halben Jahr, dann war es eigentlich ganz toll. Ich hatte dann auch relativ schnell gute Freunde, die mir immer zur Seite gestanden haben und auch die paar Handgriffe, die man mir dann doch mal reichen musste, wie eine Tasche geben oder so. Das hat sich dann auch schnell eingebürgert, dass jemand da
Sie haben dann Abitur gemacht?
Genau, ich habe Abitur gemacht, habe danach eine Ausbildung als Verlagskauffrau gemacht bei Bertelsmann, wenn ich das sagen darf. Es war ein großer Buchverlag in Gütersloh. Viele arbeiten gegangen dort, aber ich habe da halt die Ausbildung gemacht und habe dann danach aber gesagt, ich möchte jetzt aber noch studieren.
Dann haben Sie Medienwissenschaften studiert?
Ja, genau, Journalistik, Medienwissenschaften und Germanistik.
Wie weit sind Sie da jetzt?
Ich bin fertig mit dem Studium.
Komplett?
Ja, und habe dann sogar noch ein bisschen gearbeitet und promoviere jetzt. Bin also tatsächlich zurück an die Uni gegangen und schreibe jetzt gerade meine Doktorarbeit.
Worüber?
Über die Darstellung von Behinderung in Spielfilmen.
In Spielfilmen?
Mhm, ganz bewusst Spielfilme, weil das so ein schönes Entspannungsmedium ist und trotzdem wird ja eine Meinung da vermittelt, ja, oder eben der Umgang mit Behinderung wird ja thematisiert und auf eine gewisse Art und Weise dargestellt. Und ich bin der Meinung, dass das leider nicht zum Positiven von im Umgang mit uns Menschen mit Behinderung beiträgt, sondern dass das eher, es gibt meistens zwei Schienen, also entweder die Mitleidsschiene oder halt eben der Held, der Superheld, der trotz seiner Behinderung alles schafft und alles meistern kann. Aber ein realistisches und normales Bild sehen wir da leider selten.
Das gilt für deutsche Spielfilme. Ich weiß nicht, haben Sie auch internationale Filme sich angeguckt?
Ja, auch. Also die Amerikaner sind da ein bisschen weiter als wir, aufgrund von dem besseren oder anders umgesetzten Inklusionsgedanken, als wir es hier haben. Also wir müssen ja hier noch viel drüber diskutieren. Okay. Und die Amerikaner sind da halt schon fortschrittlicher und so sind halt auch deren Filme. Da geht es eher das normale Leben, sage ich mal, abgebildet.
Wann kriegen Sie den Doktortitel, Frau Westermann?
Falsche Frage, es dauert noch ein bisschen. Nächstes, übernächstes Jahr hoffe ich.
SWR 1 Leute, heute Vormittag mit Iris und mit Volker Westermann. Beide sind verheiratet, leben zusammen in der Nähe von Heidelberg. Beide, ich hätte beinahe gesagt, haben die sogenannte Glasknochenkrankheit, wobei Volker Westermann, Ihnen der Begriff Krankheit nicht gefällt. Warum nicht?
Krankheit stigmatisiert. Und das ist ja das, was meine Frau eben auch schon in ihren Äußerungen zur Doktorarbeit schon versucht hat, irgendwie darzustellen. Wir haben Glasknochen, da lässt sich nichts drum rum zu diskutieren.
Wobei Herr Westermann von niemandem vermutlich das in böser Absicht benutzt
das,
wird.
Darum geht es überhaupt nicht. Das ist absolut nicht. Aber ja, krank ist momentan meine Frau mit ihrer Grippe.
Okay.
Ja, also das ist eben so eine ewige Geschichte, die wir auch immer mit Journalisten diskutieren und ist viele der schreibenden Zunft schreiben ja dann, sie leiden unter der Glasknochenkrankheit und sie sind an den Rollstuhl gefesselt.
Auch blöde.
Und haben trotz der schweren Erkrankung ein wunderbares Leben. Und da geht es genau in die Richtung, die wir nicht wollen, wo wir eigentlich gegenwirken wollen.
Okay, ist angekommen. Ihre Frau hat vorhin erzählt, dass für ihre Eltern es wichtig war, dass das Kind eine normale Entwicklung nimmt. Normale Schule, normales Gymnasium, normales Abitur. War es bei Ihnen ähnlich?
Das war auf jeden Fall ähnlich. Bei uns haben dann aber leider die Behörden und die örtlichen Gegebenheiten dazu geführt, dass ich eben zwar in einen normalen Kindergarten gehen konnte am Ort, aber nicht auf die Schule. Barrierefrei war damals leider gar nichts. Und dann wollte man mich in eine nahegelegene Schule für Menschen mit Lernbehinderung stecken. Dagegen haben meine Eltern sich natürlich gewehrt. Ich hatte dann einen Schultest gemacht, dann wurde aber auch schnell klar, dass ich also da auch dann fehl am Platz bin und bin dann in ein circa 50 Minuten entferntes Rehabilitationszentrum nach Neckargemünd gekommen, aha, von der Grundschule bis zum Abitur.
Ja.
Habe dann in der Oberstufe es immerhin erreichen können, dass ich einen Leistungskurs, der in meiner Schule nicht angeboten wurde, im Gymnasium in Neckargemünd gemacht habe.
Wenn ich Ihre Frau richtig verstanden habe vorhin, dann war die Schulzeit für Sie eigentlich, jetzt abgesehen davon, dass sie die Einzige im Rollstuhl war, eigentlich durchaus okay. Und bei bestimmten Dingen mussten halt Mitschülerinnen oder Mitschüler ihr helfen. War es bei Ihnen ähnlich?
Ja, vor allem der Umgang miteinander unter anderen Menschen mit Behinderung. Ja. Den fand ich schon ganz spannend, weil man kein Exot war.
Aha.
Man war einer von vielen, ist zwar natürlich auch ein bisschen eine illusorische Geschichte, weil man natürlich in diesem Konstrukt Rehabilitationszentrum natürlich auch in einer Kapsel lebt. Ja?
Ja.
Also das richtige Leben spielt sich natürlich draußen ab und deshalb ist die schulische Inklusion heute wirklich wichtig, aber eben nicht singulär, sondern diese bunte Mischung, die auch die skandinavischen Länder ja wunderbar uns vormachen, dass es funktioniert, einfach mal hier auszuprobieren.
Sie sind seit fast 20 Jahren verheiratet Und haben sich Frau Westermann wann zum ersten Mal gesehen?
Das war, glaube ich, Anfang der 80er Jahre. Also wir sind quasi schon fast eine Kinderliebe. Ja. Wir haben uns im Verein für Glasknochenmenschen, für Menschen mit Glasknochen, kennengelernt. Und damals, wie gesagt, wir waren sieben, acht Jahre alt.
Beide im Kinderrollstuhl?
Beide im Kinderrolli. Und mit unseren Eltern, die eben auch diesen Verein gegründet haben. Ja. Weil damals gab es das noch nicht in Deutschland.
Können Sie sich noch daran erinnern, was Sie gedacht haben, als Sie ihn zum ersten Mal gesehen haben?
Also an das erste Jahr nicht, aber so die ersten paar Jahre weiß ich. Ganz klassisch haben wir uns eigentlich nicht besonders gemocht. Ich habe mir gedacht, oh, was ein Aufschneider, was ein lauter Mensch. Okay. Der war mir viel zu wild. Und Volker fand mich auch ganz fürchterlich.
War so? Fanden Sie sie auch ganz fürchterlich?
Ja.
Was hat Ihnen missfallen an ihr?
Also meine Frau ist bis heute ja grundsätzlich verwöhnt. Ja? Früher waren es halt die Eltern, heute bin ich's.
Also Sie, verstehe ich Sie richtig, Sie verwöhnen Ihre Frau?
Selbstverständlich, wie sich das gehört.
Okay.
Aber manchmal gehört sie ja auch nicht. Also, und ich habe sie als Kind eben so erlebt, dass sie wirklich umsorgt wurde und hatte einen kleinen Hund, ein Hündchen und im blauen Kleid, das es in meiner Fantasie zwar gibt, aber sie sagt, sie hatte nie ein blaues Kleid an. Aber so das Stereotyp von einem Prinzesschen im Elektrorollstuhl.
Viele Jahre später ist es dann tatsächlich dazu gekommen. Ja. War das eine sehr bewusste Entscheidung oder hat sich's einfach so ergeben, weil man sich einfach besser kennengelernt hat und irgendwann mal gemerkt, gespürt, geahnt hat, dass da einfach noch mehr ist?
Das
Frau
war
Westermann?
Ein Abenteuer.
Das hat sich einfach so ergeben. Wir haben uns auf das Abenteuer eingelassen.
Ist ein Leben einfacher, wenn der andere dieses Handicap auch hat?
Also das war dann schon eine bewusste Entscheidung für uns, dass wir gesagt haben, ja, weil wir denken halt, dass man dann auf Augenhöhe agiert und dass man nicht immer versucht, es den anderen zu sagen, mach doch mal dies, mach doch mal bitte das für mich, weil man hilft sich zwar gegenseitig, aber man weiß ja, es fällt dem anderen unter Umständen jetzt genauso schwer. Wenn einem was runterfällt, dann hebt man es vielleicht eher selber auf, als wenn man seinen zweibeinigen Helfer oder Assistent darum schickt und sagt, bring mir das mal oder heb mir das auf.
Ist der Begriff Augenhöhe das Entscheidende, was Ihre Frau gerade gesagt hat?
Absolut. Also tatsächlich das Physische, aber auch das Mentale. Ja. Also gut, es muss natürlich alles andere auch funktionieren. Man muss sich halt auch mögen. Die Behinderung alleine reicht nicht, um ein Paar zu sein. Wenn man sich nicht ab kann und nicht riechen kann, dann wird das halt auch nichts. Ne? Ja. Aber das hat bei uns geklappt und wir haben uns angenähert und auch viel gebettelt und viel gekämpft und gemacht und getan. Auch so was die Selbstständigkeit anging, auch unsere Selbstständigkeit, beide aus dem Elternhaus dann rauszugehen, nach Hamburg zu ziehen, in München zu leben, angefangen große Reisen zu machen. Also wir sind da auf einem wichtigen Weg und haben das, glaube ich, ganz ordentlich hingekriegt.
Können Sie sich beide auch gegenseitig dann besser helfen, wenn der eine von Ihnen mal in einem Tal oder auch in einem tiefen Tal drin ist, weil der andere jeweils sich besser in den Betreffenden reinversetzen kann?
Ich denke schon, dass das viel ausmacht. Dass man einfach, wie gesagt, nicht nur auf Augenhöhe sich begegnet, sondern einfach das Leben des anderen ganz genau kennt und weiß, was die anstrengenden Sachen sind. Der Winter zum Beispiel, dann ist manchmal aus dem Haus gehen einfach raus, oh, jetzt ist wieder kalt und alles ist anstrengender. Im Winter, im Sommer steigen wir hupf, schwupp, schwupp ins Auto und im Winter ist das halt dann doch mit einmal ein bisschen mehr Anstrengung. Aber wir wollen es ja so und wir genießen es natürlich auch, dass nicht immer jemand da ist und uns alles macht und serviert. Und wir versuchen das, was wir wirklich können, auch wirklich selber alleine zu machen.
Übers Kochen wollten wir eigentlich reden. Womit fangen wir an? Mit Alfredissimo, das ist 20 Jahre her, ein Praktikum damals bei Alfred Biolek?
Biolek war damals Schirmherr unserer deutschen Gesellschaft für Glasknochenbetroffene. Aha. Ich war ständig an Biolek dran, habe gesagt, Herr Biolek, ich würde gern mal ein Praktikum bei Ihnen machen. Und 99 war ich eben dann Praktikant bei der Redaktion Alfredissimo, habe dort also eigentlich das Handwerk mal für die kurze Zeit mitbekommen, wie es ist, als Journalist eben auch eine Kochsendung zu machen, wie die Vorgespräche laufen, die Gästeakquise und. Und habe dann immer gesagt, das würde ich auch gerne mal machen, ganz toll.
Und Biolek hat Sie auch unterstützt?
Und Biolek hat mich total unterstützt und hat mich auch wirklich ganz ernstzunehmend als Mitarbeiter behandelt. Mhm. Nicht als kleinen Praktikant, nicht als kleinen Behinderten, sondern ich habe ihn genauso gebrieft. Ich wusste, egal welche Laune er hatte, zu ihm in den Wohnwagen und ihn briefen für den nächsten Gast. Das ist ja, Sie wissen ja selber, Medienleute sind manchmal etwas speziell, ja, und so wie Biolek, wir alle.
Und Biolek, Verzeihung, galt immer als eine der größeren Diven.
Ein großartiger Mann, der vielleicht auch an das Potenzial da in mir geglaubt hat.
Also, dann kam Jahre später Ihre Chance, richtig, eine eigene Kochsendung zu machen.
Genau, ich war seinerzeit dann schon in München, oder wir beide, und habe dort für eine Produktionsfirma dann inzwischen professionell gearbeitet. Aha. Zunächst als Cutter, dann als Redakteur. Und dann kamen wir eben auf die witzige Idee, man müsste doch eigentlich mal eine Kochsendung mit Menschen mit Behinderung, ja, und prominenten Gästen machen, angelehnt an das Biolek-Erfolgsrezept, aber eben bewusst auch mit Menschen mit Behinderung.
Gibt's die Sendung noch?
Leider nicht.
Okay.
Leider nicht.
Die letzte Sendung war mit welchem Prominenten?
Mit Michael Thiel, und die allerletzte war mit Lilo Wanders.
Mit Lilo Wanders. Ja. Auch ein schöner Schluss.
Ist heute noch Kontakt.
Was das Kochen angeht, jetzt gibt's Ihr erstes Kochbuch.
Genau.
Das ist aber kein Kochbuch unter der Überschrift Inklusion und Behinderte kochen für Behinderte.
Das haben wir bewusst gelassen. Wir wollten ein Miteinanderbuch machen. Ah. Wir haben es dann Verrückt nach Herd genannt, weil jeder irgendwie, der so ein halbwegs eine Affinität dazu hat, vielleicht auch ein bisschen verrückt sein muss, dann auch mal neue Gerichte auszuprobieren. Und das Buch unterscheidet sich eben von einem normalen Kochbuch darin, dass es wirklich für alle Menschen zugänglich ist.
Dann haben Sie noch das Projekt Inklusives Kochen, wobei dieser Begriff Inklusion damit doch nochmal auftaucht. Was bedeutet inklusives Kochen?
Das war eigentlich die Vorstufe zum Projekt Verrückt nach Herd.
Okay.
Haben aber dann festgestellt, wenn wir auf Messen waren, die mit Behinderungen nichts zu tun hatten, dass es kein Mensch versteht. Der Begriff Inklusion oder inklusiv, die denken dann an All-Inclusive-Urlaub, aber nicht an Inklusion, was wir darunter verstehen. Und mit Verrückt nach Herd sieht das Ganze jetzt schon ganz anders aus. Und genau das wollten wir auch.
Es gibt einen Mann, wenn ich mich zurückerinnere, mit dem ich mal eine Sendung gemacht habe, der mich sehr beeindruckt hat, hat auch Glasknochen, promovierter Romanist, ein Mann, der nochmal in die Öffentlichkeit gegangen ist, weil er, ich glaube, im SZ-Magazin ein langes Interview mit Wolfgang Schäuble hatte. Der Mann heißt Peter Radke. Ist er sowas wie ein Vorbild?
Schon, weil er, und da komme ich jetzt wieder auf die Organisation zu sprechen, damals eben mit unseren Eltern den Verein für Glasknochenbetroffene gegründet hat. Radke war immer ein Visionär und hat das auch ziemlich stringent durchgezogen, was er sich in den Kopf gesetzt hat. Und er war dann Jahre später eben auch der Mensch, der mich in München dann angestellt hat. Aha. Er hatte ja die Arbeitsgemeinschaft Behinderung und Medien ziemlich zeitgleich zum damaligen Glasknochenverein gegründet und hat dann Jahre später gesagt, der Westermann, der macht doch da sowas mit Medien und so. Das wäre eigentlich der Richtige. Und dann habe ich mich von Hamburg bei ihm beworben mit einer kurzen Bewerbung, mit einer kurzen Mail. Und dann hat das geklappt mit uns. Und okay, er hat mich angestellt und dann war ich lange, lange Jahre in seinem Unternehmen tätig.
Also ein toller, hochintelligenter Mann, der, das sollte man vielleicht auch sagen, in einem größeren Maße auf fremde Hilfe angewiesen ist, als es bei Ihnen beiden der Fall ist.
Ja, und ganz wichtig finde ich noch, Radke hat im Prinzip das gemacht, was wir heute machen, nur vielleicht schon 10 oder 20 Jahre vor uns, weil er ist ja noch mal 20 Jahre älter als wir oder 30 sogar. Ja. Er hat natürlich noch weniger die Möglichkeiten gehabt, die wir haben vorhin über Schule und so weiter geredet, und er hat aber trotzdem zwei Sachen ganz wichtig immer empfunden und auch vorangebracht, nämlich Theater spielen, also sowohl Kunst und Kultur, das geht auch mit Behinderung, und eben die Medienarbeit war für ihn genauso wichtig, wie sie heute für uns ist. Und er hat eben damals diese Initiative oder die Arbeitsgemeinschaft Behinderung und Medien gegründet. Und da war überhaupt, glaube ich, das allererste Mal im bundesdeutschen Mediensystem kam überhaupt erstmal das Wort Behinderung und Medien nicht nur in einem Satz, sondern in einem Schlagwort zutage. Das gab es vorher einfach nicht. Ja. Und auf einer Theaterbühne konnte man sich bis dahin auch keinen Menschen mit irgendwelchen körperlichen Einschränkungen vorstellen. Das haben wir wirklich ihm zu verdanken.
Mit einer kleinen Ausnahme, auch diese Frau war mal bei uns zu Gast, Carole Piguet, eine Schweizerin, ganz zarte, sehr, sehr kleine Frau, wog damals, als sie hier war, keine 20 Kilo, riesengroße Augen, Schauspielerin. Ich weiß nicht, Kennen Sie beide sie auch persönlich?
Ich kenne mich nicht persönlich.
Also ich kenne nur ihren Namen, weiß, dass sie in der Schweiz lebt. Aber Radke hat es eben auch geschafft, anderen Menschen mit Glasknochen eine sprichwörtlich Bühne zu bieten. Also Jana Zöll zum Beispiel, die auch Schauspielerin ist, auch in Ulm bei Radke studiert hat und eine wahnsinnige Bühnenpräsenz auch hat. Chapeau.
Der Alltag von Menschen mit Behinderung, das ist eins. Können Menschen wie Sie beide ein Stück weit froh sein, hier zu leben und nicht in irgendeinem anderen Land?
Ich würde sagen, auf jeden Fall. Das kann man natürlich immer so pauschal nicht sagen, weil es natürlich immer Menschen gibt, die sagen, ich kriege aus den und den Gründen von der Krankenkasse das und das nicht genehmigt. Ich muss sagen, wir haben die Erfahrung gemacht, wenn man dafür kämpft, natürlich muss man heute mehr kämpfen als vielleicht noch vor 10 oder 20 Jahren, weil es halt einfach schon wieder überall gespart wird und so weiter. Trotzdem denke ich, wir können uns gar nicht beschweren. Wir haben eine gute Hilfsmittelversorgung. Es gibt die ganzen technischen Möglichkeiten. Wir gucken mal in die größten anderen Teile der Welt, wo überhaupt gar keine Rollstuhlversorgung ist, wo die Leute gar nicht leben können oder gar nicht selbstständig leben können.
Ja. Also der Schauspieler Erwin Aljukic, der auch mal hier zu Gast war, hat gesagt, kommt aus Bosnien. Wäre er in Bosnien geblieben mit dieser Krankheit, er würde heute nicht mehr leben.
Das sehen wir ja auch auf unseren Reisen, wie wir betrachtet werden. Also in Indien ist es wohl Usus, dass man Touristen generell fotografiert. Aber wir wurden schon sehr viel fotografiert. Ja. Jetzt, wir kommen jetzt gerade von einer längeren Reise und waren eben da auch 3 Stationen in Indien. Das ist eine andere Welt und ich denke, da
sind
hätte
Sie da
man
auch mit Menschen ins Gespräch gekommen, die Sie fotografiert haben?
Nee, das eigentlich nicht. Das machen die auch relativ, ja, so, dass man es nicht sieht. Also
diskret.
So diskret, aber doch, man merkt es. Und das ist wohl, nee, wie
nicht
gesagt.
Nicht diskret, aber Sie diskutieren danach nicht. Sie fotografieren und gehen dann weg.
Sie also, gehen weg, aber jeden. Also ja, nicht, ja,
genau,
nicht nur
also
uns.
Die ganzen Gruppen wurden fotografiert.
Also Touristen sind einfach dort was Besonderes und da hat man einfach dann auch keine Skrupel, einfach mal das Smartphone zu zücken und drauf zu halten. Also, und wir haben halt alles das gemacht, was man sich so jetzt nicht vorstellt als Paar mit Glasknochen. Also Tuk-Tuk fahren, Speedboot fahren und man muss aber sagen, auf der ganzen Welt immer hilfsbereite Leute.
Okay. Ich wollte gerade fragen, Frau Westermann, die Akzeptanz in Deutschland für Menschen mit bestimmten Handicaps. Sie beide sind ja nun auch schon ein paar Jahre auf der Welt. Hat das zugenommen?
Die Blicke sind ein bisschen weniger geworden. Man ist weniger exotisch in Deutschland jetzt. Im Ausland, wie gesagt, ist das noch ein bisschen was anderes. Aber in Deutschland ist man schon, gerade in den Städten gehört man heutzutage, Gott sei Dank, wirklich zu dem normalen Straßenbild dazu und wird auch nicht mehr so blöd angeguckt, wie ich das von meiner Kindheit her noch kenne. Trotzdem ist die Akzeptanz, wir hatten es ja schon, Hilfsmittel und so weiter, Versorgung. Und es gibt viel mehr Neider, die einem Dinge, wo man wirklich verrückt wird und sagt, was wollt ihr denn? Wollt ihr jetzt auch einen Rollstuhlausweis haben, dass überall Parkplätze gibt? Wollt ihr nicht unsere Steuervergünstigung haben? Es gibt wirklich Leute, die...
Die fragen uns, wie kommt man denn zu so einem Ausweis?
Die uns wirklich die kleinsten Erleichterungen, die wir ja Gott sei Dank von Staatsseiten noch haben, die ich auch sinnvoll finde, die uns das nicht mal mehr gönnen. Das muss man wirklich sagen. Das hat leider Gottes zugenommen.
Okay. Zum Ende der Sendung gefragt, wenn Sie einen Wunsch frei hätten für die Politik in Deutschland, was wäre das für ein Wunsch?
Dass das Teilhabegesetz nochmal bearbeitet wird. Es ist schwierig für Menschen mit Assistenzbedarf, eigenes Vermögen anzusparen. Das wird angerechnet bei den Sozialleistungen, dass eine UN-Behindertenrechtskonvention, die ja schon Jahre in Kraft ist, auch mehr berücksichtigt und beherzigt wird und vor allem die Verbände auch von der Politik mehr gehört werden.
Okay.
Das ist mein Wunsch.
Sie stimmen zu, Frau Westermann, oder wollen Sie noch was anderes dazu tun?
Ich stimme zu, auf jeden Fall. Die Gruppe der Menschen mit Behinderung ist ja jetzt nicht so groß. Wir versuchen ja auch dazu was beizutragen zum staatlichen Allgemeinwohl. Es ist ja keine Sackgasse.
Vielen Dank, dass Sie beide bei uns waren.
Dankeschön.
Eins gehört.